HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Im Oktober wurde auf Malta die regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia mittels Autobombe für immer mundtot gemacht. Jetzt erschütterte der Fall des Slowaken Jan Kuciak.
Sie wurden mit Schüssen in Brust und Kopf getötet. Bislang wurde keine Waffe gefunden.
Die Bürger haben ernste Fragen und erwarten Antworten. Wie ist es möglich, dass unsere Behörden die Warnungen aus Italien über Mafia-Verbindungen in die Ostslowakei nicht beachtet haben?
Daphne Galizia hat im Zentrum der Macht in Malta immer wieder Fälle von Geldwäsche und anderen korrupten Machenschaften aufgedeckt.
My wife was killed because she mattered, because the powerful were afraid of her.
Sie wurde ermordet, weil die Mächtigen sie gefürchtet haben.
Jeder, der nicht irgendwann mal in einer Diktatur aufwachen möchte, sollte sich dem Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität anschließen.
Es ist nicht genug, den Mörder zu finden. Wir müssen uns auch um die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedsländern kümmern.
In der Slowakei wurde für 3 Wochen der Journalist Jan Kuciak erschossen. Auf Malta starb vor 5 Monaten die Bloggerin Daphne Caruana Galizia bei der Explosion einer Autobombe. Und beiden sind wahrscheinlich ihre Recherchen zum Verhängnis geworden. Denn beide hatten sich weit vorgearbeitet in ein dicht geflochtenes Netz aus Politik, Wirtschaft und Mafia, aus Korruption und organisiertem Verbrechen. Und so gerät die Europäische Union gleich an 2 Fronten unter Zugzwang. Denn wie kann sie ihren Werten von Offenheit und Transparenz gerecht werden, wenn es für EU-Journalisten lebensgefährlich geworden ist, ihre Pressefreiheit wahrzunehmen? Und wie kann sie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit propagieren, wenn sie selbst in einem Netz unlauterer Machenschaften gefangen ist? Aufklärung tut Not, auf nationaler und auf europäischer Ebene. Und nachdem in der Slowakei bereits der Regierungschef und der Innenminister zurückgetreten sind, werden vielleicht noch weitere politische Konsequenzen folgen. Oder auch nicht. Denn am besten organisiert ist in Europa das Verbrechen. Und die Mafia ist vielleicht die stärkste Europäische Union, die man sich vorstellen kann. Slowakei und Malta, 2 Länder suchen einen Mörder, haben wir heute den Tag getitelt. Und wir beginnen unsere Sendung bildhaft in einem kleinen Dorf, 60 Kilometer von der slowakischen Hauptstadt Bratislava entfernt, in Vekla Mača. Ein Ort mit 2500 Einwohnern, mit Kirche, Postamt, Supermarkt, Apotheke. Hier endete das Leben von Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuznirova irgendwann zwischen dem 21. und dem 24. Februar dieses Jahres. Sie wurden in ihrem eigenen Haus ermordet, starben durch Schüsse in Brust und Kopf. Warum die beiden, die im Mai heiraten wollten, sterben mussten, das scheint klar. Weil Kuciak ein Journalist war, der Korruptionsskandale enthüllte, der sich mit mächtigen Leuten anlegte, der seinen Job machte. Diese Morde haben das kleine Land mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern am Rande der EU verändert. Wie? Das schildert uns Peter Lange.
Der Mord an Jan Kuciak und Martina Kuznirova hat aus der Slowakei in 3 Wochen ein anderes Land gemacht. Dieses Verbrechen habe die Gesellschaft nachhaltig verunsichert, meint Michal Vajecka, einer der führenden Soziologen im Land. Was die Slowakei jetzt durchlebt, ist der Höhepunkt einer Gesellschaftskrise, eine Krise des Vertrauens in die Fähigkeit, eine moderne, liberale Demokratie zu sein. Der Schock war immens, als Polizeipräsident Tibor Gaspar vor 3 Wochen darüber informierte, dass Jan Kuciak und seine Verlobte in ihrem Haus in der Westslowakei tot aufgefunden worden waren.
Sie wurden mit Schüssen in Brust und Kopf getötet. Die Tatortuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Bislang wurde keine Waffe gefunden. Wahrscheinlich hängt der Mord mit seiner journalistischen Tätigkeit zusammen.
Die journalistische Tätigkeit, damit waren die Recherchen Kuciaks gemeint. In seinem letzten, nicht mehr abgeschlossenen Artikel hatte er über Mafia-Verbindungen in höchste Regierungskreise berichtet und dabei Namen genannt. Die Slowakei, ein Mafia-Staat, das passt überhaupt nicht zum Selbstbild der modernen, wirtschaftlich erfolgreichen jungen Demokratie.
Slovensko
Die Slowakei war in einer Phase, in der der Satz, wir seien die letzte liberale Demokratie in Mitteleuropa, nicht ganz falsch war. Aber gerade weil diese Vision liberaler Demokratie so hart mit der Realität konfrontiert ist, sind die Reaktionen heute so stark. Sie rufen genug, Fico, und es ist uns nicht egal. Allein in Bratislava haben sich etwa 50.000 Menschen eingefunden, so viel wie seit der Revolution 1989 nicht mehr. Sie sind gekommen, um auszudrücken, was in ihnen vorgeht, seitdem der Mord bekannt wurde. Und sie wollen endlich politische Konsequenzen sehen, so wie Milan, ein Baustellenleiter aus Nitra. Klar, Neuwahlen, eine Regierungsumbildung kommt überhaupt nicht in Frage. Wir müssen uns jemand Besseren suchen. Ich fürchte nur, nach Neuwahlen wird sich das Ganze wiederholen. Vorgezogene Neuwahlen hat auch Andrej Kiska, der Staatspräsident, verlangt. Mindestens aber eine umfassende Regierungsneubildung. Im Mittelpunkt der Kritik Ministerpräsident Robert Fico und sein langjähriger Weggefährte Innenminister Robert Kalinjak. Besonders ihm, ohnehin permanent unter Korruptionsverdacht, werden schwere Versäumnisse vorgeworfen. An der Spitze der Kritiker, der Staatspräsident. Die Bürger haben ernste Fragen und erwarten Antworten. Wie ist es möglich, dass unsere Behörden die Warnungen aus Italien über Mafia-Verbindungen in die Ostslowakei nicht beachtet haben? Warum hat die Regierung die Warnung unseres eigenen Geheimdienstes ignoriert? Aber Robert Fico hält dagegen, wirft Kiska vor, das Land zusammen mit der Opposition zu destabilisieren und seine Kompetenzen zu überschreiten. Erst als die Mostit, die kleinste der drei Regierungsparteien, den Rücktritt des Innenministers verlangt, lässt er ihn fallen. Ich nehme die Entwicklungen in der politischen Szene und in der Gesellschaft sehr aufmerksam wahr. Daher habe ich beschlossen, vom Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Innenministers zurückzutreten. Kalinjaks Rücktritt kommt zu spät, denn die Mostit, innerlich zerrissen über die Frage, ob man in der Regierung bleiben oder gehen solle, will nun auch Neuwahlen. Fico kann am Ende seine Koalition nur noch zusammenhalten, indem er selbst zurücktritt. Es besteht die begründete Befürchtung, dass Neuwahlen in der derzeitigen emotionsgeladenen Stimmung so gut wie sicher von Chaos und Unruhen begleitet würden. Deshalb habe ich heute zusammen mit den Koalitionspartnern, dem Präsidenten zur Lösung der politischen Krise, meinen Rücktritt als Ministerpräsident angeboten. Präsident Kiska bleibt keine Wahl. Weil die Koalition mit ihrer Parlamentsmehrheit zusammenbleibt, muss er den Rücktritt annehmen und den vorgeschlagenen Nachfolger aus den Reihen der Fico-Partei mehr akzeptieren. Peter Pellegrini soll neuer Ministerpräsident werden, bisher einer der stellvertretenden Regierungschefs. Dass das Land damit zur Ruhe kommt, ist unwahrscheinlich. Am Freitag gab es neue Demonstrationen und wie meinte eine ältere Teilnehmerin, wir müssen die Revolution von 1989 jetzt zu Ende bringen.
Was bedeutet, dass die politischen Kräfte zwar längst andere sind nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, das System von Korruption und Vetternwirtschaft aber bis heute überlebt hat? Michal Havorecký, slowakischer Autor und Journalist und einer, der in diesen Tagen an jeder Demonstration in der Slowakei teilnimmt. Sie kannten Jan Kuciak persönlich. Hat er Ihnen etwas über seine Recherchen über die kalabrische Mafia in der Slowakei erzählt?
Nein, das hat er nicht erzählt. Das war sein großes letztes Projekt, leider. Wir wissen immer noch nicht, ob er wegen diesem Projekt auch gestorben ist, aber das ist eine der Motive, die besprochen werden. Ich hoffe, dass wir doch irgendwie bald Erklärung dieser brutalen Morde haben werden, weil offiziell ist Polizei nicht wirklich weitergekommen und das, finde ich, ist ein Skandal. Der Kuciak wurde aber mehrmals bedroht schon und das war auch öffentlich bekannt, weil er hat auch einen Oligarchen angezeigt, der behauptet hat, er wird ihn jagen und lasst ihm nicht in Ruhe, nicht seine Freunde, nicht seine Familie. Kuciak hat sich beschwert, aber der zum Glück schon Ex-Innenminister hat ihn mit seiner Anzeige ausgelacht.
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist jetzt auf Druck der Öffentlichkeit zurückgetreten, ebenso sein Innenminister. Welche Rolle spielt Fico eigentlich bei diesem Mord?
Bei dem Mord ist er, glaube ich, eigentlich mitverantwortlich für die Hetze gegen Journalisten. Weil er war einer von denen in der Politik, die seit Jahren gegen die freie Presse gehetzt haben uns Journalisten, kritisch denkende Menschen, antislowakische Huren, Idioten, Hyänen genannt hat und ähnliches. Und selbstverständlich ist er auch politisch verantwortlich für sowas, weil Slowakei galt als ein sicheres Land und leider ist es nicht mehr der Fall.
Sie haben gesagt, einerseits hat er gegen Journalisten gehetzt, auf der anderen Seite hat er bei einer Pressekonferenz 1 Million Euro auf den Tisch gelegt zur Ergreifung der oder des Täters. Wie glaubwürdig ist er eigentlich noch?
Also er ist überhaupt nicht glaubwürdig. Das ist schade, aber es ist so und er müsste zurücktreten. Er war zu lange an der Macht und wurde viel zu viel korrupt und seine letzten Jahre im Amt waren eigentlich voller Manipulationen, Lügen. Er hat Verschwörungstheorien verbreitet, viele Gegner angegriffen, Opposition, Journalisten. Also ich freue mich, dass er nicht mehr dabei ist an der Macht, aber es sieht so aus, dass er so hinter Kulissen leider weiter regiert.
Sie sagen es, er ist zwar zurückgetreten, aber seine Regierung bleibt ja doch im Amt und er hat seinen Nachfolger Peter Pellegrini, übrigens ein enger Freund von ihm, selbst ausgesucht. Das heißt, vermutlich funktioniert das so, Pellegrini ist eine Marionette und Fico wird weiter die Fäden ziehen.
Selbstverständlich behauptet Fico, der neue designierte Premierminister Pellegrini regiert komplett authentisch, autonom, selbstständig. Die Tatsache zeigt aber, Fico spricht meistens bei den Pressekonferenzen statt Pellegrini und sozusagen alle Vorschläge kommen direkt von ihm. Ich finde es fast unglaublich, dass das immer noch möglich ist. Und in dem Sinne ist das Vertrauen in diese schon jetzt zweite Nominierung für die neuen Mitglieder, das kommt nicht gut an in der Öffentlichkeit. Mhm. Am Freitag werden wieder in der ganzen Slowakei Demonstrationen stattfinden.
Ja, lassen Sie uns noch einen Blick auf Jan Kuciak richten, der ja herausgefunden hatte, dass es eine enge Beraterin, Maria Troskova, des gerade zurückgetretenen Ministerpräsidenten Robert Fico gibt und der Chef des Nationalen Slowakischen Sicherheitsrates, dass die alle miteinander enge Verbindungen zu einem dubiosen kalabrischen Geschäftsmann namens Antonino Vadala unterhielten. Ist das eigentlich ein offenes Geheimnis, dass die Mafia im Osten der Slowakei agiert?
Es gab schon einige Hinweise drauf in der Vergangenheit, aber so klar und so irgendwie offen, wie das Kuciak dargestellt hat in seinem letzten unglaublich guten Text, das wüssten wir nicht und das ist unfassbar. Und wenn irgendwie nur irgendwas davon wirklich stimmt, dann ist dieses Land in einer sehr, sehr tiefen Krise und braucht dringend wirklich strukturelle Änderungen, wenn wir gegen Korruption kämpfen wollen, weil da zeigt sich wirklich, dass die höchsten Persönlichkeiten aus nicht nur lokalen Politik, sondern wirklich aus der Regierung auch verstrickt waren in so einem Korruptionsnetzwerk, wo die Italiener aus Kalabrien wirklich so fiktive Biolandwirtschaften betrieben haben oder Solarenergie, sogar EU-Gelder gewaschen haben und geklaut haben und sogar es könnte auch Drogenhandel und Waffenhandel im Spiel sein. Also ich war echt erschüttert.
Haben Sie das jetzt alles durch Kuciak erfahren oder hat es vorher immer schon mal Hinweise darauf gegeben, dass diese kalabrische Mafia da so agiert?
Also es gab viele Beweise der Korruption in der Fizos-Regierung schon eigentlich seit einem Jahrzehnt. Das ist ein altes Thema. Damit kämpfen sehr viele osteuropäische Länder. Diese italienische Spur, das ist relativ Neues und es ist immer noch ein Schock im Land und es wird weiter untersucht. Bisher leider ohne wirklich ein Ergebnis zu bringen. Ich glaube, das braucht auch europäische Hilfe und das soll eine gemeinsame Investigative sein, weil ich glaube, das reicht nicht, dass nur die Slowakei da allein arbeitet. Es gibt schon die ersten Versuche, auf europäischer Ebene da ein Team zu kreieren. Ich muss sagen, mein Vertrauen, dass diese Regierung in dieser Koalition fähig ist, sich mit diesen Riesenproblemen auseinanderzusetzen, ist gering.
Schauen wir nochmal auf die Zivilgesellschaft. Sie haben gesagt, am Freitag gibt es wieder große Demonstrationen. Die Morde an Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova treiben die Menschen auf die Straßen. Zehntausende haben gegen diesen korrupten Staat demonstriert und sie gehen weiter auf die Straße. Und damals war es ja auch das Volk, das den autoritären und auch nationalistischen slowakischen Ministerpräsidenten Wladimir Mečia in den 90er Jahren abgewählt hat. Könnte es diesmal auch so kommen, dass das Volk sich durchsetzt?
Das wäre toll. Also ich wünsche mir das. Deswegen bin ich auch und mit meiner Familie, mit meinen Freunden auf den Straßen. Es ist tatsächlich eine ganz neue, junge Zivilgesellschaft entstanden in diesen letzten Wochen. Das ist unglaublich positiv und erfreulich und man sieht unglaublich viele engagierte Menschen, die irgendwie an Plakaten basteln, über Facebook Werbung machen, versuchen sich zu engagieren, diskutieren, schreiben und so weiter und so fort. Das große Problem bei diesen Demos ist, was kommt nachher? Also der große Wunsch oder die Förderung sind Neuwahlen. Sobald wie möglich, also vorgezogene Wahlen, nicht in 2 Jahren, sondern schon vielleicht im Herbst. Nur, wir haben eine sehr zerstrittene und sehr schwache Opposition und oft auch sehr fragwürdig. Und wir wissen, so eine Zeit der Frustration, so eine Zeit des Zorns hilft oft gerade Populisten, Rechtsradikalen, Fundamentalisten. Also es gibt sehr viele sehr fragwürdige politische Parteien, die vielleicht von dieser Krise profitieren könnten.
Michal Havorecký, slowakischer Journalist und Autor, herzlichen Dank für das Gespräch. Ihr letztes Buch heißt Das allerschlimmste Verbrechen in Wilsonstadt. Es ist eine Novelle und mit Wilsonstadt ist die slowakische Hauptstadt Bratislava gemeint, das 1919 zum Dank an den Befreier, den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, kurzfristig in Wilsonstadt umgetauft werden sollte. Bratislava, die Stadt, wo sie echtes Leben finden, wirbt ein Imagefilm. Eine Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre, heißt es darin. Und Michael Stavarisch beschreibt sie im Merian-Heft von 2014 als eine Stadt, die boomt.
Das Gefälle zieht mich zum Hauptplatz. Wie jedes Jahr besuche ich vorher den nahegelegenen Innenhof des Primatialpalais, in dem nach der Schlacht bei Austerlitz 1805 der Vertrag zum Frieden von Pressburg unterzeichnet wurde, wie die Stadt auf Deutsch heißt. Das Dokument beendete den Krieg zwischen Österreich und Frankreich. Ich mag den Ort, weil sich hier ein schöner Brunnen befindet, der den heiligen Georg zeigt, den Drachentöter. Als Jugendlicher habe ich ihn einmal in einem Vers verewigt. Der Georg heiligt dort im Bilde, er piekst den Drachen ganz schön wilde. Warum er mit der Lanze sticht, dass er das tut, verstehe ich nicht. Erst in Bratislava haben sich mir Georgs Absichten endlich voll und ganz erschlossen. Der hiesigen Legende nach hat der heilige Georg die Jungfrau Dubravka errettet und sie als Gegenleistung zur Frau gewonnen. Ein Renaissancebrunnen mitten im lauschigen Innenhof. So pittoresk ist Bratislava längst nicht überall. Diese Stadt hat viele Gesichter. Wenn man sich in die Straßen wagt, die außerhalb des historischen Zentrums in die Peripherie führen, dominieren schäbige Funktionalität und ästhetische No-Gos. Zwischen Einkaufszentren verfallen Häuser mit seit Jahren ungeputzten Fensterscheiben. Auf vielen Altbauten prangen grelle Neonreklamen und riesige Plakatwände. Und plötzlich steht man in einem Meer von grauen Plattenbauten. Missglückte Ideen des sozialistischen Wohnungsbaus.
Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, die zum Zentrum der wütenden Zivilbevölkerung geworden ist, nach dem Mord an Jan Kuciak. Gerade mal 5 Monate ist es her, dass auf Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia mit einer Autobombe in die Luft gesprengt wurde. Auch sie hatte sich, wie der slowakische Journalist Jan Kuciak, mit den Mächtigen ihres Landes angelegt, mit der Regierung von Premierminister Josef Muscat. Die Reaktionen der Premiers der Slowakei und Malta auf beide Morde gleichen einander und folgen einem bestimmten Muster. Verurteilung der Tat, 1 Million Euro Belohnung zur Ergreifung der Täter, FBI und Europol sollen bei den Mordermittlungen helfen. Aber es gibt auch Unterschiede. Noch. Auf Malta demonstrieren nur noch wenige für die Aufklärung des Mordes an Galizia und gegen das Staatsversagen und Premier Muscat denkt nicht daran, seinen Rücktritt einzureichen. Warum auch? Es läuft alles fast wie geschmiert. Tassilo Forchheimer berichtet.
Im Jahr 1565 wäre Malta ums Haar osmanisch geworden. Der Kampf um die Inselgruppe hat europäische Geschichte geschrieben. Heute erinnert ein großes Denkmal in Valletta an dieses historische Ereignis und an die Ermordung von Daphne Caruana Galizia. Deren Anhänger haben das wichtige Nationaldenkmal zur inoffiziellen Gedenkstätte für die beliebte Journalistin gemacht. Kerzen, Blumen, Kränze und Fotos erinnern hier an die Ermordete. Für manche ist das ein Stachel im Fleisch. Versuche, die wilde Gedenkstätte zu beseitigen, sind jedoch gescheitert. Die Kerzen, Blumen und Kränze kommen immer wieder und erinnern an die Themen von Daphne Caruana Galizia. Andrew ist einer der Söhne der Ermordeten.
Malta has become a place of crime.
Malta ist ein krimineller Ort geworden auf globaler Ebene. Es ist ein Ort, über den Gelder aus aller Welt in den Finanzzentren Europas investiert werden. Es vergiftet die europäische Politik. Malta ist auch ein Land, das zu einer Hintertür für den Schengen-Raum geworden ist. Womit er darauf anspielt, dass Malta viel Geld damit verdient, die maltesische Staatsbürgerschaft und damit auch die EU-Bürgerschaft an reiche Menschen aus aller Welt zu verkaufen. Dieses Thema hatte auch Daphne Caruana Galizia kurz vor ihrer Ermordung beschäftigt. Die Angehörigen haben längst das Vertrauen in die maltesische Justiz verloren. Zwar sitzen drei potenzielle Attentäter hinter Gittern. Seit der Anklageerhebung im Dezember hat die Öffentlichkeit aber nicht mehr viel gehört. Alle warten auf den Mordprozess. Auch in Brüssel sind sie hellhörig geworden. Frans Timmermans ist Vizepräsident der EU-Kommission.
The Commission will not let this go. I made this commitment very strongly on behalf of the Commission.
Die Kommission wird das nicht laufen lassen und dazu stehen wir. Wir werden diese Fragestellungen weiter verfolgen und wir werden sicherstellen, dass dieser schreckliche Mord und die dafür Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden. Dabei geht es nicht nur um die Menschen, die die schreckliche Tat begangen haben. Es geht auch um die, die den Auftrag dazu erteilt haben und die in einer Beziehung dazu stehen. Das ist uns wichtig. Die maltesischen Behörden arbeiten eng mit internationalen Stellen zusammen, mit europäischen und außereuropäischen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen und die Kommission wird alle nötigen Konsequenzen ziehen.
And I believe we will come to the bottom of this and the Commission will face all the consequences of what we find.
Im Licht der Öffentlichkeit wird das Bild tatsächlich immer klarer. Vor allem in den vergangenen Tagen hat es neue interessante Entwicklungen gegeben. So wurde Anfang der Woche in den USA der Chef der maltesischen Pilatusbank verhaftet. Dem Banker werden von den US-Behörden illegale Finanztransaktionen im Umfang von mehr als 115 Millionen Dollar vorgeworfen. Das ist deshalb interessant, weil auch Daphne Caruana Galizia die Geschäftspraktiken dieses Bankhauses kritisiert hatte. Einer der Vorwürfe lautete, die Bank habe für Regierungsmitglieder Gelder aus dem Verkauf maltesischer Pässe gewaschen. Die Insider-Informationen stammten von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Bank, die sich in dieser Woche freiwillig der griechischen Polizei gestellt hat. Das Leben in Freiheit sei ihr zu gefährlich, hieß es. Sie fürchte um ihr Leben und um die Sicherheit ihrer Familie. Mitglieder des Europaparlaments appellierten daraufhin an die griechischen Behörden, die wichtige Zeugin zu beschützen und nicht nach Malta zu überstellen.
Die Journalistin Daphne Caruana Galizia wusste offenbar auch zu viel und sie wurde ermordet. Sie hatte zu Korruption und Steuervermeidung von Politikern in Malta im Zusammenhang mit den Panama Papers recherchiert. Drei Männer stehen, wie wir gehört haben, wegen der Tat derzeit unter Mordanklage. Wer aber die Auftraggeber waren, ist bis heute, 5 Monate nach dem Autobombenattentat, immer noch unklar. Fabio De Masi, Abgeordneter für Die Linke im Bundestag und zuvor als Europaabgeordneter der stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zu Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fett. Schöne Grüße nach Hessen.
Wir haben Sie nach dem Attentat an Daphne Caruana Galizia am 16.10.2017 hier in unserer Tagsendung schon einmal befragt. Und damals sagten Sie, Malta sei ein Mafiastaat. Dort herrsche eine Kultur der Straflosigkeit. Bleiben Sie bei dieser Aussage 5 Monate nach der Tat?
Kurze Antwort, ja.
Können Sie es begründen?
Nun, wir haben überall bei den Ermittlungen weiterhin Interessenkonflikte. Ein Polizist, der mit einer Ministerin aus dem Kabinett verheiratet ist, sollte ursprünglich die Ermittlungen leiten. Wir haben zwei Richter, die sich für befangen erklärten, einen Staatsanwalt, der die Regierung berät, und einen Polizeichef, der von der Regierung seinen Posten zugeschüssert bekommen hat. Aber einmal abgesehen davon hatten wir im letzten Jahr ja nicht nur den Mord an Daphne Caruana Galizia, sondern 5 Autobombenanschläge auf Malta, die alle die Handschrift der Mafia tragen, also ferngesteuerte Autobomben etwa. Und die Mafia will, dass wir wissen, dass sie hinter diesen Anschlägen steht. Und die fühlen sich offenbar auf dieser Insel sicher. Denn die Insel ist ein Rückzugsraum für die Mafia. Wir wissen auch, dass im Bereich der Casinos Geldwäsche stattfindet. Und offenbar ist keine dieser Morde bisher hinreichend aufgeklärt worden.
Und diese 5 Morde, diese 5 Bombenattentate, so viel ist sicher, sagen Sie. Ja. Die bezogen sich jetzt aber nicht auf weitere Journalisten. Das müssen wir an dieser Stelle deutlich machen. Aber woher beziehen Sie Ihre Informationen? Wer sind Ihre Quellen, ohne jetzt Namen zu nennen?
Nun, ich unterhalte mich mit Personen, die auf der Insel Recherchen anstellen, auch Journalisten. Einer davon sagte mir, er habe damals unser Interview im Hessischen Rundfunk gehört und meine Aussage, dass Mafia ein Malta-Staat sei, und er habe das zunächst nicht glauben können. Aber auch er muss enorme Sicherheitsvorkehrungen mittlerweile bei seinen Recherchen stellen. Sie haben die Pilatusbank angesprochen, wo es ja auch um Vorwürfe ging seitens der Journalistin Galizia, dass die Ehefrau des Ministerpräsidenten dort eben Geldwäsche vornehme. Es gibt bis heute keine Ermittlungen, die in dieser Hinsicht auch gegen die Ehefrau und eben auch ein Büroleiter des Premiers angestrengt wurden. Und ich bekomme immer wieder bestätigt, dass sich Zeugen, wichtige Zeugen auf der Insel bedroht fühlen. Wir haben jetzt den Fall, der auch im Beitrag angesprochen wurde, der Belastungszeugen im Zusammenhang mit der Pilatusbank, die sich den griechischen Behörden gestellt hat und offenbar um ihr Leben fürchtet.
Sofort nach dem Mord an der Journalistin ließ auch die maltesische Regierung Experten vom FBI und Europol ins Land. 3 Männer soll jetzt der Prozess gemacht werden, aber wer die Hintermänner sind, ist eben nach wie vor unklar. Wissen Sie etwas darüber, ob überhaupt noch ermittelt wird, oder hat sich der Fall sozusagen erledigt?
Nein, wir haben keinerlei weitergehende Informationen. Da sind die Schotten derzeit dicht. Klar ist, dass die Familie von Daphne sagt, diejenigen, die dort angeklagt sind, mögen womöglich dieses Attentat ausgeführt haben. Aber gegen diese Personen hat Daphne nicht recherchiert. Und die Familie selbst geht davon aus, dass das im Prinzip nur diejenigen sind, die den Auftrag ausgeführt haben, aber nicht die Strippenzieher, nicht die Hintermänner. Und wir wissen, dass sich auf Malta viele Menschen mit kriminellem Potenzial aufhalten. Das Passprogramm spielt ja bei der Pilatusbank eine Rolle. Die maltesische Regierung verscherbelt quasi EU-Staatsbürgerschaften. Das geht so weit, dass Personen, die eben auch versuchen, schmutziges Geld zu waschen, sich EU-Staatsbürgerschaften besorgen auf Malta, und die Mitglieder der Regierung sich verpflichtet haben, für die Firma, die dieses Passprogramm abwickelt, Henley & Partners, regelmäßig Werbung zu machen. Und der maltesische Premier blieb den Trauerfeierlichkeiten für die ermordete Journalistin im Europäischen Parlament fern, weil er gleichzeitig einen Termin hatte bei Henley & Partners. Also Sie sehen, die Zustände sind weiterhin absolut katastrophal.
Sie selbst, Herr de Maizière, Sie haben noch als Europaabgeordneter im vergangenen Jahr kurz nach dem Mord gesagt, wir brauchen öffentliche Register der wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen, die es ja auch zuhauf auf Malta gibt. Wissen Sie eigentlich, ob es die jetzt gibt, diese öffentlichen Register?
Nun, dies ist vorgesehen. Allerdings ist auch ein entscheidender Punkt, was in diesen Registern drinsteht. Da gibt es bestimmte Schwellenwerte, ab wann man überhaupt die Eigentümer ausweisen soll. Und wir haben hier, das will ich auch an dieser Stelle sagen, auch enorme Probleme in Deutschland. Deutschland ist ja eine viel größere Volkswirtschaft als Malta. Das heißt, wenn hier Geldwäsche stattfindet, ist das unter Umständen sogar noch mal viel bedeutsamer. Und das Bundeskriminalamt zum Beispiel rügt, dass wir keine Immobilienregister haben. Deutschland ist auch ein Magnet, auch übrigens für Gelder der Mafia. Mhm. Und hier gibt es weiterhin viele offene Baustellen, auch bei uns vor der eigenen Haustür.
Fabio de Masi, danke für Ihre Zeit. Alles beim Alten auf der ach so schönen Inselgruppe Malta zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas. Sie ist klein, ockerfarben im dunklen Azur des Mittelmeers, nur 316 Quadratkilometer groß, nur 450.000 Bewohner leben hier. Dreh- und Angelpunkt der Korruption ist Valletta, die schöne und europäische Kulturhauptstadt 2018. Dort steht der Palazzo der adligen maltesischen Familie De Piero, in dem man auch übernachten kann. Wer kann?
Die adelige maltesische Familie De Piero öffnet ihren Palazzo nicht nur tagsüber für Besucher, sie bietet Gästen ab 2018 auch die Gelegenheit, dort zu nächtigen. Marquis Nicolas De Piero und seine Frau Frances lebten viele Jahre mit ihren 4 Kindern in Großbritannien, bevor sie 1990 nach Malta zurückkehrten, um die Casa Rocca Piccola von den Großeltern zu übernehmen. Obwohl unser Stadtpalast 1580 unter den Malteserrittern gebaut wurde, handelt es sich um ein echtes maltesisches Zuhause, denn wir leben ja schon in dritter Generation hier, erklärt Frances De Piero, die Dame des Hauses. Oft trifft sich die ganze Familie zur Messe in der hauseigenen Kapelle oder zu besonderen Anlässen wie Weihnachten im wunderschönen Wintergarten, der im Jugendstil gehalten ist. Die Casa Rocca Piccola hat eine ganz besondere Atmosphäre, schwärmt sie. Jetzt, da Valletta europäische Kulturhauptstadt ist, haben Besucher sogar die Möglichkeit, in dem echten Adelspalast aus dem 16. Jahrhundert zu übernachten. Die Familie richtet in der Casa Rocca Piccola 5 luxuriöse Gästezimmer mit einem interessanten Mix aus modern und antik für zukünftige Gäste ein.
Malta und die Slowakei, 2 Länder, suchen einen Mörder. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Morde an Daphne Caruana Galizia und Jan Kuciak sowie seiner Verlobten Martina Kuschnirova wurden mit großer Wahrscheinlichkeit der 'Ndrangheta zugeschrieben, jener kalabrischen Clans aus den Mafia-Hochburgen des südlichen Italiens. Drogenhandel, Müllentsorgung, Giftmüll und Geldwäsche sind ihre lukrativen Geschäftszweige. 2013 wurde ihr Jahreseinkommen auf 54 Milliarden Euro geschätzt. Hunderte Mitglieder leben auch in Deutschland. Sie zwingen Wirten überteuerten Wein auf und bedrohen Konkurrenten. In Nordhessen zum Beispiel zeigt sich, wie schwer es den Ermittlern fällt, gegen diese Organisation vorzugehen. Wer sind sie und wie sie arbeiten, hat Karl Hoffmann für uns recherchiert.
Jedes Jahr am 2. September finden sich Tausende von Gläubigen in dem kleinen Ort San Luca an der Südspitze Kalabriens ein und beginnen den beschwerlichen Marsch in das raue Sila-Bergmassiv. Stunden dauert es, bis die in einer tiefen Schlucht versteckte Wallfahrtskirche der Madonna dei Polsi erreicht ist. Für die einen eine zutiefst religiöse Handlung, für die anderen ein wichtiger Geschäftstermin. Zumindest vermuten das die Ermittlungsbehörden. Die Wallfahrt zur Madonna gilt auch als das Jahrestreffen der Bosse der 'Ndrangheta, die sich als Pilger betätigen. Kalabrien, der rückständigste Teil Italiens, San Luca, der entlegenste und am schwersten zugängliche Winkel des Landes, das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der weltweit größten und gefährlichsten Mafia-Organisation. Hier hat sie ihr perfektes Rückzugsgebiet. Nur einmal tauchten hier massenweise Fernsehkameras auf. Das war im August 2007, nachdem in Duisburg 6 Männer aus Kalabrien erschossen worden waren. Opfer wie Täter stammten aus San Luca. Eine Familienfehde, es ging um verletzte Ehre und Blutrache. Seither hält sich die 'Ndrangheta mit Gewaltakten zurück. Sie scheut das Licht der Öffentlichkeit aus gutem Grunde. Die Mafia-Kollegen der sizilianischen Cosa Nostra hatten mit aufsehenerregenden Bluttaten vor gut 25 Jahren den Staat offen angegriffen. Ein massives Aufgebot von Ermittlern, Sicherheitskräften und jede Menge Personenschutz für Staatsanwälte und Richter hat die Macht der Cosa Nostra auf Sizilien in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich beschnitten. Zum Vorteil der 'Ndrangheta, die Geschäfte der Cosa Nostra übernahm und in dieser Zeit zur führenden Mafia-Organisation weltweit wurde. Sie kontrolliert inzwischen unangefochten den Drogenhandel zwischen Süd- und Nordamerika und Europa. Ihre Jahresumsätze werden auf über 50 Milliarden Euro geschätzt. Unmengen von Geld, von denen allerdings in Kalabrien nichts zu sehen ist. Die 'Ndrangheta-Bosse vermeiden es, ihren Reichtum zur Schau zu stellen. Und die Armut in ihrer Heimatregion Kalabrien ist für sie ein Vorteil. Die erschreckend hohe Arbeitslosigkeit macht die Bürger regelrecht abhängig von der Ndrangheta, die große Teile der Industriebetriebe und damit auch des Arbeitsmarktes kontrolliert. Wie zum Beispiel den Hafen von Gioia Tauro, den größten Containerumschlagplatz im Mittelmeer. Gleichzeitig wird in Gioia Tauro ein großer Teil der in Europa konsumierten Drogen umgeschlagen. Von Gioia Tauro aus führen die 400 Mitglieder der Familie Piromalli, des größten Clans in ganz Europa, ihre Geschäfte auch in Deutschland und in den anderen EU-Ländern. 90 Clans hat die Ndrangheta mit insgesamt 7000 Mitgliedern. Das Erfolgsrezept der Ndrangheta besteht auch in ihrer traditionellen Familienstruktur, in der die Blutsverwandtschaft über allen anderen Gesetzen steht. Die Clans sind undurchdringlich. In keiner Mafia-Organisation ist das Prinzip der Omerta, das Schweigegebot, so wirksam wie bei der Ndrangheta. Im Vergleich zu Cosa Nostra oder Camorra gibt es bei der Ndrangheta praktisch kaum geständige Mitglieder. Wer plaudert, wird kurzerhand umgebracht. Trotzdem gelingt es Italiens Ermittlern immer wieder, führenden 'Ndrangheta-Mitglieder festzunehmen, auch dank massiver Überwachungsmaßnahmen, die das italienische Gesetz großzügig erlaubt. Nach Meinung der wichtigsten Mafia-Experten, wie etwa der Staatsanwalt Roberto Scarpinato in Palermo, ist die 'Ndrangheta mit den vorhandenen Gesetzen längst nicht mehr zu stoppen. Nur mit einer schrittweisen Legalisierung der Drogen könnte man der Mafia dauerhaft das Geschäft vermiesen.
Und darauf wird sich vermutlich so schnell niemand einlassen. Laura Garavini, Abgeordnete im italienischen Parlament für den Partito Democratico, Ehrenvorsitzende des Vereins Mafia Nein Danke und seit 2004 Fraktionsvorsitzende der Kommission der organisierten Kriminalität auf europäischer und internationaler Ebene. Jan Kuciaks letzte Recherche drehte sich um mögliche Verbindungen der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta bis in die höchsten Ämter der slowakischen Politik. Was wissen Sie über diese Mafia-Organisation und ihre Machenschaften in der Slowakei?
Als Anti-Mafia-Ausschuss monitorieren wir die unterschiedlichen Fälle und die Anwesenheit der organisierten Kriminalität, insbesondere italienischer Herkunft im Ausland, sei es 'Ndrangheta, sei es Camorra, sei es Mafia. Also was die Slowakei anbelangt, ist es leider für uns seit Jahren bekannt, dass osteuropäische Länder gezielt auch von Vertretern der 'Ndrangheta benutzt werden, einfach um etliche Geschäfte im mafiösischen Milieu zu schaffen.
Und in welchen Geschäftsbereichen ist die 'Ndrangheta in der Slowakei tätig?
Es geht vor allem um Drogengeschäfte, um Geldwäsche, aber auch um die Ausnutzung von öffentlichen Aufträgen.
Das heißt aber auch, dass die italienischen und die slowakischen Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, wenn ich das richtig verstehe.
Es ist in unserem Sinn, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ermittlern in der besten Art und Weise laufen. Bis jetzt scheint es nicht so ideal gewesen zu sein. Und das mag auch ein der Probleme gewesen sein, dass die Antwort der Behörden und der Ermittlern nicht so gut gelaufen ist, wie es zu erwünschen wäre.
Und wissen Sie, woran es liegt, sozusagen, dass das nicht so gut läuft, wie Sie sagen?
Das ist schwer zu sagen in dem Fall. Also was wir immer wieder betrachten, ist die Tatsache, dass in etlichen europäischen Ländern und insbesondere auch osteuropäische Länder die Anerkennung des Problems fehlt. Sei es politischen Akteure, sei es Ermittler, sei es bei der Öffentlichkeit, fehlt das Bewusstsein, dass die Tätigkeiten der organisierten Kriminalität nicht nur ein Problem gewisser Länder wie beispielsweise Italien ist, sondern ein Phänomen ist, das sehr verbreitet ist. Und es fehlt also auch Aufmerksamkeit sowohl von der Seite der Behörden, der Ermittlern, als auch auf der Seite des Gesetzgebers. Und das ist ein riesiges Problem, weil die organisierte Kriminalität nutzt genau solche Unfähigkeiten, sagen wir mal. Gerade in einer Gesellschaft, wo gerade auch die Grenzen zum Beispiel innerhalb Europa gefallen sind, nutzen sie gezielt diese Möglichkeit, global zu handeln.
Das heißt, weil die staatlichen Strukturen in diesen Ländern, wie auch in der Slowakei beispielsweise, wie Polizei und Staat, nicht ganz so gut funktionieren, bereiten sie sozusagen den Boden für mafiöse Strukturen.
öfter kommt das leider vor. Beispielsweise Europa hat etliche Gesetze geschafft bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, aber sehr oft werden diese Gesetze überhaupt nicht angenommen. Ein Beispiel, die gegenseitige Anerkennung von Urteilen zur Konfiszierung der Güter oder die Möglichkeit, also andere Richtlinien, die vorsehen, dass die Ermittler auch zusammenarbeiten können, eben innerhalb von etlichen Staaten. Oder eine zusätzliche Richtlinie, die öfter nicht angenommen wird, ist die Richtlinie gegen Geldwäsche. Mhm. Selbst Länder wie Deutschland hat gerade solche Richtlinie erst vor einem Jahr angenommen. Es ist eine Aufgabe, die alle europäischen Länder sehr ernst nehmen müssen. Aber es fehlt sehr oft die Sensibilität und auch das Kenntnis der Phänomene. Leider können solche Fälle wie die Ermordung von Kuciak dazu dienen, und ich hoffe, dass das wenigstens einen Schock verursachen kann, auch europaweit, und dass das Bewusstsein des Problems einfach größer wird. Das war in Deutschland beispielsweise nach dem Duisburger Fall ähnlich. Auch da wurde man mitten im Sommer mit einem riesigen Problem konfrontiert. Das heißt, 6 Menschen wurden getötet, also mitten in Deutschland. Es ginge um Drangheta.
Wie funktioniert dieses System? Besorgt die Drangheta das Geld, damit ein Unternehmer investieren kann? Der Politiker vereinfacht dann das Geschäft gegen Schmiergeld und am Ende haben alle was davon, so ungefähr?
Öfter ist es so, dass Firmen absichtlich gegründet werden als Scheinfirma. Sie haben mehrere Zwecke. Also auf der einen Seite dienen sie, um Quittungen auszustellen, also Geschäfte zu täuschen, die auch dazu dienen, Geld zu waschen. Oder sie werden auch ausgenutzt als Scheinfirma, um auf öffentliche Aufträge ranzukommen, sei es lokale Mittel oder auch EU-Mitteln. Mhm. Es kommt leider sehr oft vor.
Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuznirova wurden exekutiert. Bislang haben die kalabrischen Kriminellen keine Journalisten angegriffen. Tragen diese Morde die Handschrift der 'Ndrangheta oder könnte es sein, dass die Auftraggeber Mafiosi waren, die Killer aber Slowaken?
Die Ermittlungen zeigen zuerst, dass es eher lokale Täter sein könnten mit italienischen Mandanten. Aber das sind eben die ersten Vermutungen und die Ermittler sind natürlich bei der Arbeit. Man muss natürlich erwarten, wie es sich bei dem konkreten Fall entwickeln wird.
Laura Gadavini, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und jetzt wird Ihnen gleich das Wasser im Munde zusammenlaufen. Angesichts einer Spezialität aus der Gegend, aus der die 'Ndrangheta kommt, aus Kalabrien. Image, Pflege für Leib und Seele, was dringend notwendig erscheint.
Wer hat die schärfste? Wir, sagt der Mann aus den Abruzzen. Natürlich wir, sagt der Apulier. Der Kalabrese kann nichts sagen. In seinem Mund tobt das Feuer, das einige zwischen die Makaroni gestreute rote Elemente entfacht haben. Er genießt und lächelt. Auch wenn in allen Küchen des Mezzogiorno mit der Pfefferschote gezündelt wird, so atemberaubende Brände wie die aus seiner Heimat legt keine. Deshalb trägt sie im Handel auch den Herkunftsnamen Peperoncino Rosso Calabrese. In manchen Dörfern der bergigen Stiefelspitzenprovinz hängen die roten Bündel von Trockenleinen neben Türen und Fenstern, wie im Film Transsilvanien die Knoblauchketten. Warnung für sensible Gaumen, Verlockung für Esser mit Hang zur Feuerprobe. Der Peperoncino beißt von der ersten Sekunde an zu wie ein tollwütiger Hund, daher die Pasta-Zubereitung all'arrabbiata und lässt nicht mehr locker. Bloß keine Panik, kein Wasser, einfach abwarten, bis der Schmerz sich in sanft glühenden Genuss wandelt. Die traditionelle Verabreichungsform der Peperoncini ist Morzedu, ein Mix aus geschmorten Zwiebeln, Tomaten, Pecorino und den Schötchen, auf ein Bauernbrot mit Loch in der Mitte gestrichen. Man kann sich dem Brand auch in kleinster Dosis annähern, mit dem Olio Santo, dem mit Peperoncini gewürzten Olivenöl. 2 drops only.
H2 HR2, der Tag. Slowakei und Malta, zwei Länder, ein System, in dem sich jeder nimmt, was er kann. Zwei Länder der Europäischen Union, eines am Rande der EU, eines mitten im Mittelmeer, offenbar weit genug weg, um sich der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Einige ihrer Mitglieder wissen, wie man EU-Subventionen missbraucht. In der Süddeutschen Zeitung vom 12.03. sagt ein Mann, der anonym bleiben will, dass auf vielen Feldern in der Slowakei gar nichts angebaut wird. Die würden nur pro forma umgepflügt. Und das reiche, um von den Behörden die EU-Gelder zu bekommen. Voraussetzung sei allerdings, man pflege ein gutes Verhältnis zu den Beamten, die wiederum ein gutes Verhältnis zur Mafia haben sollen, was die Recherchen von Jan Kuciak, dem ermordeten Journalisten, ergaben. EU-Subventionsbetrug, ein Bombengeschäft? Scheint so, sagt unsere Kollegin Anna Dangel, nicht nur in Osteuropa.
Wer erhält EU-Finanzhilfen?
EU-Finanzhilfen erhalten offiziell alle 28 EU-Mitgliedstaaten. Am häufigsten fließen die Gelder aber in EU-Regionen, die unter starker wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit leiden. Dazu gehören zurzeit viele osteuropäische Länder wie die Slowakei, Tschechien, Rumänien oder Bulgarien, aber auch südeuropäische Länder wie Griechenland und Portugal. Wer EU-Subventionen beantragt, muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Konkrete Finanzmittel werden zum Beispiel nur dann ausgezahlt, wenn das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf unter 75% des EU-Durchschnitts liegt. Die Gelder gehen unter anderem an Landwirte, Kleinunternehmen, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft.
Wie werden die Subventionen ausgezahlt?
Über die sogenannten Struktur- und Investitionsfonds. Davon gibt es 5 Stück. Den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und 2 weitere Fonds, die die Landwirtschaft und Fischereipolitik der EU fördern. Beantragt werden die Fördergelder häufig bei nationalen und regionalen Behörden. Das heißt, ein Großteil der Gelder wird auf nationaler Ebene verwaltet und von nationalen Behörden überwacht.
Wann wurden EU-Gelder zuletzt veruntreut?
Die Liste der veruntreuten EU-Mittel ist lang. Neben dem jüngsten slowakischen Fall geraten auch andere EU-Staaten immer wieder in die Schlagzeilen.
Rumänien, November 2017.
Die rumänische Antikorruptionsbehörde ermittelt gegen den Parteichef der Sozialdemokraten. Sein Name Liviu Dragnea. Er soll im Zeitraum von 12 Jahren EU-Finanzhilfen unterschlagen haben. Eigentlich waren die für rumänische Infrastrukturprojekte gedacht.
Tschechien. Januar 2018.
Tschechiens Regierungschef Andrej Babiš ist erst seit Oktober im Amt. Nun erklärt er seinen Rücktritt. Der Grund? Korruptionsermittlungen. Der Politiker soll EU-Subventionen in der Höhe von 2 Millionen Euro veruntreut haben. Anstatt mittelständische Unternehmen mit dem Geld zu fördern, soll der Ex-Regierungschef das Geld in einen Hotelkomplex in Böhmen investiert haben.
Deutschland, Februar 2018.
Sachsen-Anhalt steht im Fokus der europäischen Antikorruptionsbehörde OLAF. 6 Jahre lang hatte die EU-Behörde gegen das Bundesland ermittelt. Der Vorwurf, in 44 Fällen sollen Firmen Fördergelder erhalten haben, ohne die Kriterien zu erfüllen. Es geht um rund 90 Millionen Euro. Jetzt drohen dem Land Rückzahlungen in Millionenhöhe. Bis Ende März hat das Bundesland Zeit für eine Stellungnahme.
Wie hoch sind die Schäden durch die Veruntreuung?
Die EU-Kommission schätzt, dass sich die Betrugsfälle jährlich auf mindestens 50 Milliarden Euro belaufen. Diese gehen aber nicht allein auf den Betrug von EU-Finanzmitteln zurück. Dazu kommen Geldwäsche, Korruption und Mehrwertsteuerbetrug.
Ein slowakischer Journalist wurde vor 3 Wochen exekutiert. Eine maltesische Journalistin stirbt bei einem Bombenattentat auf Malta vor 5 Monaten. Beide wussten zu viel über mögliche Verstrickungen zwischen Politikern und mafiösen Hintermännern. Beide Fälle zeigen, dass es in der EU offenbar Länder gibt, deren Rechtsstaat ungenügend funktioniert und die entweder nicht willig oder nicht in der Lage sind, Journalisten genügend zu schützen und die nicht in der Lage sind, wie wir eben gehört haben, EU-Subventionsbetrug zu unterbinden und entsprechend zu ahnden. Andreas Meyer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Eine 8-köpfige EU-Delegation des EU-Parlaments war direkt nach dem Mord an Kuciak in die Slowakei gereist. 2 Tage lang sprachen die Politiker mit Ex-Premier Fico und seinen Regierungskollegen, mit Staatsanwälten und Polizisten. Es war eine sogenannte Faktenfindungskommission. Was hat die für Fakten eigentlich mit nach Hause gebracht?
Ja, keine, die irgendwie zu den Ermittlungen beitragen können. Das ist ganz klar. Die laufen hier im Moment noch. Aber das Ziel war ganz einfach, Druck zu machen und Flagge zu zeigen, dass nach den Tätern ernsthaft gesucht wird, dass sie nicht von Leuten geschützt werden, die der Regierung nahestehen. Es geht ja auch um den Vorwurf, dass vielleicht die Mafia Staatsgeheimnisse abgegriffen hat, nicht nur EU-Gelder veruntreut hat, sondern dass es um größere Sachen geht. Und das Problem ist ja, das sieht man hier auch, dass die EU wenig Instrumente hat, diese Fakten wirklich beizubekommen. Es gibt hier noch keine europäische Staatsanwaltschaft, die diese Faktensuche betreiben könnte. Es wäre ein symbolischer Fall dafür. Bei den Ermittlungen kann Brüssel wenig erreichen, eher schon, wenn finanzielle Interessen der Europäischen Union betroffen sind. Aber hier heißt es eben auch, dass die Recherchen in diesem Fall noch nicht bewiesen sind und das, was die Journalistin tatsächlich geschrieben hat, dass man das erstmal genau nachprüfen müsste.
Auf einer Pressekonferenz hat es geheißen, die Ermordung von Kusnirk und seiner Verlobten müsse sorgfältig untersucht werden. Wir haben von Laura Garavini im Gespräch gehört, die Zusammenarbeit der italienischen und der slowakischen Behörden laufe nicht so gut. Auch Europol soll ermittelt haben. Gibt es von dieser Seite vielleicht Neuigkeiten?
Nein, und das kann es auch gar nicht geben, denn dahinter liegt ein großes strukturelles Problem, was völlig unterschätzt wird. Die EU und die Institutionen, diese Polizeiinstitutionen, die haben eigentlich lange über solche Dinge hinweggeschaut. Sie wollten nicht genau hinschauen und auch die EU-Kommission hat das nicht gewollt. Man legt zwar Wert auf Kooperation, man sagt das so, aber man macht das nicht, weil wenn es zum Beispiel um organisierte Kriminalität geht, dann hört man hier in Brüssel immer nur, es geht um gemeinsame Terrorbekämpfung. Um organisierte Kriminalität, um Mafia geht es überhaupt nicht. Obwohl es viele Warnungen gab, dass es eben Mafia-Verstrickungen vor allem in der Slowakei gibt. Aber die EU wollte eben vermeiden, dass eben die Slowakei, dass überhaupt Ost- und Mitteleuropa immer als das schlechte Europa dasteht. Und deswegen wagte man auch nicht, den Regierungen wirklich mal auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen zu sagen, so geht das nicht. Also das hat ja eine Entwicklung. Und dadurch ist die Kritik dann auch gar nicht mehr richtig angekommen an den Regierungen. Es geht ja nicht nur Mafia-Politik, also auch um Flüchtlinge, wenig Solidarität und so weiter. Das spielt alles da jetzt hinein. Und deshalb glaube ich, dass es so schnell auch keine Neuigkeiten in diesem Fall geben kann, wenn dieser Fall in Brüssel nicht auch dafür genutzt werden sollte, um die eigenen Versäumnisse aufzuklären. Zum Beispiel, dass man genauer nachfragt, was mit EU-Geldern wirklich passiert und das auf Augenhöhe tut. Und das ist eben bisher nicht passiert.
Als Reaktion damals auf die Ermordung der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober vergangenen Jahres hatte das EU-Parlament ebenfalls eine sogenannte Eildelegation nach Malta entsandt. Da wurden auch Forderungen an die immer noch amtierende Regierung gestellt, weil die Unabhängigkeit von Justiz und Polizei sowie Pressefreiheit angezweifelt wurden. Hat es da eigentlich Reformen gegeben, Strafverfolgungen oder ist Malta aus dem Blickwinkel der EU wieder verschwunden?
Ja, natürlich. Es ist ganz klar, Malta ist auch ein kleines Land, so wie die Slowakei noch viel kleiner. Aber in dem Fall spielt noch etwas anderes hinein. Was soll sich ändern, wenn Malta die Steueroase bleibt, die auf Kosten anderer EU-Staaten alle möglichen seriösen, unseriösen Investoren anlockt? Das geht natürlich nicht. Aber hier gibt es eben kein Weiterkommen in der EU an diesen strukturellen Fragen. Was weniger werden dürfte, ist zum Beispiel, und das merkt man wohl auch in Malta, auch hier in Brüssel sagen das viele, dass Journalisten nicht mehr so mit Klagen überzogen werden wie früher, um sie wirtschaftlich zu ruinieren. Das haben ja viele zwielichtige Geschäftsleute auf Malta versucht. Und das Problem bleibt aber, dass man auch in diesem Fall, beziehungsweise in Malta hat man das ja jetzt schon, einen Täter oder mehrere Täter präsentiert, die in Frage kommen sollen, diese Verbrechen begangen zu haben, aber dass eben wenig nachgefragt wird nach den Motiven, nach Korruptionsverdacht gegen Politiker, das alles wird nicht mit untersucht. Und das ist natürlich ein großes Versäumnis. Hier kann Brüssel eigentlich auch nicht viel machen, jedenfalls so nicht so lange EU-Gelder irgendwie mit hineinspielen.
Wir haben zu Beginn der Sendung von Michal Havorecki, slowakischer Autor und Journalist, gehört, wie der gerade abgetretene Premier Fico in der Slowakei über die Presse spricht. Das seien schleimige Schlangen, Hyänen, Prostituierte und so weiter. Damit sind wir alle wohl gemeint. Das kommt aus dem Munde eines EU-Mitglieds und kann der EU eigentlich nicht ganz egal sein, oder?
Nein, und da gibt es natürlich auch Kritik. Diese Regierungen oder diese Staaten kommen natürlich in den Ruf, rechtsstaatlich und überhaupt auch moralisch zum Paria-Staat zu werden. Da geht's ja auch schon um viel mehr, um gutes Benehmen, würde ich mal sagen. Das ist der Anfang und der fehlt in diesem Fall natürlich dort auch, wie in vielen dieser kleinen Länder, in denen es Verstrickungen gibt zwischen ja sehr zwielichtigen Leuten und der Politik. Und das ist eben in der Slowakei bekannt, lange bekannt. Ja, und da müsste sehr schnell etwas geändert werden. In Worten geschieht das, in Taten weniger.
Andreas Meyer-Feist, da haben Sie herzlichen Dank. Der italienische Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano schreibt in einem Essay für die Welt, Heute weinen alle um Jan Kuciak, diesen mutigen jungen Mann, der ermordet wurde, aber solange Journalisten wie er noch am Leben sind, wird nichts getan, sie zu unterstützen. Sie werden das Opfer von Ausgrenzung, Diffamierung und Unterstellung, wie es Dafne Caruana Galizia widerfahren ist. In Europa wie in Lateinamerika ist der einzige Journalist, der Unterstützung erfährt, der tote Journalist. So Saviano, eine bittere Erkenntnis, die zu denken gibt. Das war der Tag. Einen anregenden Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.